Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche Tissue Engineering. Künstliche Gewebe bewähren sich im klinischen Einsatz. Von der Fachöffentlichkeit kaum beachtet, hat eine neue medizinische Technik den entscheidenden Durchbruch geschafft, das Tissue Engineering. Dabei werden in vitro angezüchtete Gewebe und Strukturen implantiert und ersetzen insuffiziente oder defekte Körpergewebe. Beim Knorpelersatz und bei den Herzklappen ist die Entwicklung mit am weitesten vorangeschritten. Diese Fortschritte sind erst möglich, seit man grundlegende Probleme der In-vitro-Zellkultivierung gelöst hat. Körperzellen wachsen zwar im Prinzip auch in vitro, doch selbst unter optimalen Bedingungen breiten sich kultivierte Körperzellen in der Petrischale nur linear aus. Da sie keine dreidimensionale Gewebestruktur bilden, degenerieren sie, fasst Professor Dr. Michael Sittinger vom Labor für Tissue Engineering der Charité die Ausgangsproblematik zusammen. Das können wir erst verhindern, seit es uns möglich ist, die Zellen in einem dreidimensionalen Gerüst, der Matrix, wachsen zu lassen. Es war die Entwicklung entsprechender synthetischer Gewebegerüste, der sogenannten Matrix, die dem Tissue Engineering zum Durchbruch verhalf. Diese Matrix gliedert den Zellverband nicht nur dreidimensional, sie stabilisiert ihn auch mechanisch und bildet seine funktionelle Struktur nach. Die natürlichen Matrixmaterialien wie Kollagene oder elastische Fasern werden dabei durch synthetische Bestandteile ersetzt. Bei der ersten Generation dieser Transplantate wurde eine gelartige flüssige Matrix genutzt. Deren geringe mechanische Belastbarkeit limitierte den chirurgischen Einsatz der Zellimplantate erheblich. Das war zum Beispiel das Hauptproblem bei Knorpeltransplantaten, erklärt Sittinger. Dieses Problem hat man mittlerweile gelöst. Wir haben die Gelmatrix mit Textilfasern kombiniert. Das Gel als weiche, durchlässige Struktur erlaubt den Austausch der Nährstoffe während der Anzucht. Die Fasern stabilisieren das Gewebe mechanisch. Als Fasermaterial verwenden wir Polymere, die sich bereits beim resorbierbaren Nahtmaterial bewährt haben.
Eine solche künstliche Matrix kann sich dann in vitro in ein künstliches Gewebe verwandeln. Dafür muss sie mit geeigneten Zellen besiedelt werden und eine wachstumsfördernde Umgebung, einen sogenannten Bioreaktor, vorfinden. Geeignetes Zellmaterial zur Anzucht findet man im Blut der Transplantatempfänger in Form von stammzellähnlichen, undifferenzierten Zellen oder, wie bei der Knorpelimplantation üblich, im gesunden Gewebe des Empfängers. Bei der Anzüchtung im Bioreaktor müssen die Zellen nicht nur mit den entsprechenden Nährstoffen versorgt, sondern auch zum Wachstum angeregt werden. Prinzipiell ist es sehr schwierig, genau zu definieren, welches Milieu Zellen brauchen, um wachsen zu können, weiß Sittinger. Deshalb gehen wir beim Tissue Engineering einen einfacheren Weg. Wir benutzen Serum, um die Zellen zu ernähren. Das enthält automatisch auch die entsprechenden Wachstumsfaktoren, die die Zellen zu einer optimalen Proliferation anregen. Die am weitesten entwickelte Anwendung dieser neuen Technik ist die autologe Chondrozytentransplantation bei Knorpeldefekten. Aus einer kleinen Knorpelprobe des Patienten lässt sich innerhalb von wenigen Wochen ein transplantatfähiger Knorpelersatz anzüchten. Damit wird die Defektstelle aufgefüllt und nach einigen Wochen ist daraus voll funktionsfähiger Knorpel geworden, so der Berliner Experte. Die Methode ist mittlerweile so gut standardisiert, dass sie sich zum Routineeinsatz eignet. Fast 1000 solcher Transplantationen finden in Deutschland pro Jahr statt. Die Verträglichkeit des Knorpels ist sehr gut. Da es sich um autologes Material handelt, ist eine Abstoßungsreaktion ausgeschlossen. Es gibt jedoch nur wenige Indikationen für eine solche autologe Knorpeltransplantation, da diese zurzeit nur bei lokalen Defekten möglich ist. Arthrose ist deshalb noch keine ideale Indikation. Man braucht einen klar umschriebenen Defekt, den man mit dem mechanisch relativ instabilen Transplantat auffüllen kann. Bei der Arthrose sind die Flächen oft zu groß, erklärt Sittinger.
Aber auch in der Kardiologie hat das Tissue Engineering neue therapeutische Dimensionen eröffnet. Der Herzklappenersatz im Wachstumsalter war bisher besonders problematisch, denn konventionelle Kunstklappen wachsen nicht mit. Eine Rezidiv-OP zum Klappenaustausch ist deshalb bei Kindern schon nach wenigen Jahren unumgänglich. Tissue Engineering hat dieses Problem gelöst. Die Arbeitsgruppe um Professor Dr. Axel Haverich an der Medizinischen Hochschule Hannover hat vor 8 Jahren erstmalig Kindern mit Klappenvizium eine gezüchtete Ersatzklappe implantiert. Wegen der hohen mechanischen Belastung der Klappen schied eine künstliche Matrix als Ausgangsmaterial prinzipiell aus. Es zeigte sich aber, dass eine Matrix, die aus allogenen Herzklappen gewonnen wurde, die notwendige Stabilität aufweist. Klappen vom Tier eignen sich offenbar prinzipiell nicht. Wir vermuten hier eine milde, aber dennoch wirksame Abstoßungsreaktion, erläutert Haverich. In Hannover hat man ein Verfahren entwickelt, um die Spenderherzklappen komplett von Zellen zu reinigen und damit die Abstoßungsreaktion zu verhindern. Mit unserem Verfahren gelingt es, die Zellen praktisch zu 100% aus der Spenderklappe zu entfernen. Zurück bleibt nur das Kollagengerüst. Das Verfahren ist so schonend, dass die Stabilität der Klappe trotzdem gewährleistet bleibt. Selbst unter dem Mikroskop kann man kaum erkennen, dass es sich um eine dezellularisierte Klappe handelt, so der Hannoveraner Herzchirurg. Der zweite Schritt auf dem Weg zur gezüchteten Herzklappe war die Auswahl des geeigneten Zelltyps. Endothelzellvorstufen, die aus dem Empfängerblut gewonnen werden, zeigen die gewünschten Eigenschaften. Nach 3 bis 4 Wochen besiedeln diese Zellen das Klappenskelett komplett und schaffen so eine implantierbare, vitale Herzklappe. Die entscheidende Eigenschaft ihrer Herzklappen entdeckten die Hannoveraner Forscher dabei eher zufällig. Bei den tierexperimentellen Studien im Vorfeld haben wir dann gemerkt, dass die Klappen bei den Tieren mitwachsen. Das war für uns ein sehr überraschender Befund, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Wir wollten eigentlich nur besser verträgliche biologische Herzklappen entwickeln, die nicht so schnell wie die anderen biologischen Herzklappen degenerieren, berichtet Haverich. Damit war die ideale Voraussetzung für die Anwendung bei Kindern gegeben. Zusätzlich bieten diese Klappen den Vorteil einer sehr guten biologischen Verträglichkeit, ohne dass eine Antikoagulation oder eine Immunsuppression notwendig wird.
Professor Haverich erklärt das Mitwachsen der Klappe als Konsequenz der besonders guten biologischen Kompatibilität des Implantats. Entscheidend ist, dass körpereigene Fibroblasten in die Matrix der implantierten Herzklappen einwandern und dort eine neue, dann aber körpereigene Matrix erzeugen. Es kommt also zu einer Art Transformation der implantierten Herzklappe in eine körpereigene Struktur. Das führt dazu, dass die Herzklappen wie Eigenklappen mit dem Kind mitwachsen können. Im Ultraschallverlauf sieht man dies besonders eindrucksvoll. Die früher schwer erkrankten Kinder sind nach dem Eingriff komplett geheilt. Ersetzt wurden bisher allerdings nur Pulmonalis-Klappen, da diese einer geringeren Druckbelastung ausgesetzt sind. Insgesamt 34 Kindern haben Haverich und sein Team bisher eine solche Tissue Engineering Herzklappe implantiert. Ein Kind starb 6 Monate nach der Operation an einer Darmerkrankung. Alle übrigen erfreuen sich bester Gesundheit. Wesentliche Komplikationen hat Haverich bisher nicht beobachten müssen. Allerdings gab es anfänglich Probleme ganz anderer Art. Aufgrund eines fehlenden gesetzlichen Rahmens war es bis vor kurzem prinzipiell nicht möglich, solche Tissue Engineering Klappen in Deutschland anzuwenden. Die ersten 18 Kinder hat Haverich deshalb in Moldawien operiert. Dort zeigte man sich wesentlich unkomplizierter, was die Zulassung des neuen Verfahrens anging. Mittlerweile hat man auch in Hannover 16 Kindern eine gezüchtete Klappe implantiert. Allerdings immer noch unter erschwerten administrativen Bedingungen. Zwar ist die Herstellung von Tissue Engineering Implantaten in Deutschland mittlerweile durch die Gewerberichtlinie geregelt. Die Auflagen für die Labore, in denen die Anzüchtung solcher Gewebe erfolgen darf, sind aber sehr restriktiv. Zum Teil gibt es noch keine Ausführungsbestimmungen, sodass ein regulärer Laborbetrieb überhaupt nicht genehmigt werden kann. Deshalb geht man in Hannover den Weg, solche Eingriffe als unabwendbare Heilversuche zu deklarieren, die dann unter strengen ethischen Auflagen erfolgen können.
Doch auch diese administrativen Hindernisse werden bald überwunden sein, so die Überzeugung des Tissue Engineering Pioniers aus Hannover. Er rechnet damit, bereits Ende 2010 die ersten gezüchteten Herzklappen auch beim Erwachsenen einsetzen zu können. Das könnte durchaus auch eine Aortenklappe sein, denn mittlerweile hat sich gezeigt, dass auch diese wesentlich druckbelastetere Klappe erfolgreich angezüchtet und implantiert werden kann. Bei der Aortenklappe kann man sagen, dass wir die tierexperimentelle Phase erfolgreich abgeschlossen haben. Probleme durch die hohe Druckbelastung sind überwunden. Das Verfahren ist jetzt so weit, dass wir anfangen können, uns nach den ersten Patienten umzusehen, so Haverich. Bevorzugt wird das Verfahren bei jüngeren Patienten zum Einsatz kommen, denen so Wiederholungseingriffe wegen Klappenverschleiß erspart bleiben. Doch in Hannover denkt man schon weiter. Auch der Ersatz von infarziertem Herzmuskel durch gezüchtetes Myokard ist für Haverich in den Bereich des Denkbaren gerückt. Technisch ist das Problem lösbar. Wir haben bereits eine gute Matrix und potenziell geeignete Zellen identifiziert. Allerdings ergeben sich noch Probleme mit der optimalen Kombination. Knorpel- und Hauttransplantate sowie künstliche Herzklappen. In diesen 3 Bereichen hat das Tissue Engineering den mühsamen Weg aus dem Versuchslabor in die Klinik bereits geschafft. In der Forschungspipeline ist aber durchaus noch mehr. Gezüchtete Blutgefäße, Ersatzharnblasen und Nervengewebe. Diese Technologien werden wahrscheinlich die nächsten sein, die ihren Weg in die klinische Routineversorgung finden.
Doch die Forscher, die an diesen Entwicklungen arbeiten, sehen sich nicht nur mit technologischen und medizinischen Problemen konfrontiert. Tissue Engineering wird in der Regel nicht von großen Labors oder Firmen vorangebracht. Es sind nicht die Global Player der Pharmaindustrie, die sich hier engagieren, sondern kleine Firmen und Arbeitsgruppen, skizziert Sittinger die Problemlage. Und gerade für solche kleineren Firmen und Forschergruppen ist es sehr belastend, dass in Deutschland die Entwicklung von Tissue Engineer Produkten der Herstellung von Arzneimitteln gleichgestellt wird. Auch ohne viel Fantasie kann man sich vorstellen, welche hohen formalen Hürden von den Entwicklern hier zu meistern sind. Zwar hat vor kurzem die europäische Verordnung Arzneimittel für neuartige Therapien etwas mehr Klarheit gebracht, aber es mangelt immer noch an endgültigen, praktikablen Ausführungsbestimmungen, wie diese Vorgaben konkret umgesetzt werden sollen. Sittinger bemängelt die regulatorischen Rahmenbedingungen. Offenbar hat man auch von Seite der Politik noch nicht ganz erkannt, welches Potenzial in dieser Technologie steckt und noch nicht verstanden, dass die regulatorischen Anforderungen kalkulierbarer und finanzierbar werden müssen. Nur so wird verhindert, dass die kleinen Entwicklungsfirmen, die diesen Forschungs- und Entwicklungsbereich vorwärts bringen und dominieren, nicht auf der Strecke bleiben. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med. Thorst Groß aus Berlin. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.